Was war das für eine NBA-Woche? Ich habe Social Media, seit ich das selten erlebt, dass so viele Leute sich so aufgeregt haben über etwas, was Trade Deadline ist. Es gibt immer mal die Dinge, worüber man spricht. Aber in dem Volumen glaube ich noch nicht. Und deshalb ist es nur sinnvoll, dass wir Triple-Double machen. Dre, erste wichtige Frage vorweg, um das abzuhaken, weil es jeder gemacht hat, hast du Super Bowl geguckt? Oder ist das alles egal, wenn man so eine NBA-Trade Deadline hinter sich hat?
Nö, mir war das dieses Jahr relativ egal, das Super Bowl, weil ich dachte, die Eagles machen das locker und so ist es ja dann auch gekommen, ehrlich gesagt. Also, so habe ich es dann auch nicht erwartet, dass sie so krass sie abziehen, aber nee, ich wusste, ich habe heute einen vollen Terminplan, dann habe ich es mir nicht gegeben, aber als ich heute Morgen dann die Zusammenfassung auf YouTube gesehen habe, wie viel stand es? 40-0? War ich auch ganz
zwischendurch
froh.
Ja, auf jeden Fall, also alter Schwede. Das war schon eine ganz schöne Ansage. Aber trotzdem muss ich sagen, am Ende hast du schon gesagt, gewinnen sie und ist der große Three-Peat ist aufgehoben. Haken hinter, jetzt ist der Weg frei, jetzt können wir uns über NBA kümmern. Nächste Woche steht quasi große Halbzeitereignisse an, sprechen wir nachher noch drüber, aber wir müssen noch einmal zusammenfassen, was da eigentlich los war. Denn die Superlative haben sich ja überschlagen. War das die größte, beste, krasseste, verrückteste, derbste Trade-Periode aller Zeiten?
Ja, also ich denke, selbst wenn wir jetzt nur den Luka Doncic-Trade gehabt hätten, hätten wir das vielleicht sogar sagen können, weil einfach, ne, das wir ja auch schon besprochen haben, das war schon der Transfer in der Geschichte der NBA, da geht nichts drüber. Und da muss man auch alles mit einbeziehen, also nicht nur so Trades, wo Spieler getauscht werden, sondern auch eine vertragsfreie Spieler wie damals LeBron James nach Miami oder Kevin Durant nach Golden State. Das müssen wir alles damit reinpacken. Also das Luka Doncic gegen Anthony Davis, was das gemacht hat mit der ganzen Basketballwelt, das war das Krasseste, seit wir die NBA haben. Das sind damit aber auch schon 76 Jahre und dann gab es noch andere Deals. De'Aaron Fox zu den San Antonio Spurs, Zach LaVine im gleichen Deal zu den Sacramento Kings, Kyle Kuzma, immer mal Meister geworden mit den Lakers zu den Milwaukee Bucks, Jimmy Butler natürlich nach Golden State. Die Cavaliers haben mit DeAndre Hunter jemanden geholt, der echt gut ist. Ne, sind ja auch nicht schlecht unterwegs in der Eastern Conference. Im Gegenteil sind sie Erster, haben sich noch verbessert dadurch. Von daher, ja, es gab eine Menge Deals, die mega interessant waren. Auch eine Menge Deals, die nicht ganz so interessant waren, aber einfach jetzt dann durchgingen. Und deswegen war diese finale Phase auch so hektisch. Wir haben immer wieder einen neuen Deal, immer wieder einen neuen Trade. Wir haben ein paar Deutsche gesehen, die getradet wurden. Eben Daniel Theiss und Dennis Schröder. Von daher, ja, also so viel, denke ich, das können wir festhalten. So viel war noch nie los während der Saison zur Trade Deadline, ja.
Du hattest ja auch so ein bisschen Kämpfe auszutragen, hatte ich das Gefühl, ne? Um da noch kurz ein hinterher zu denken mit Leuten und Diskussionen mit Social Media über den Trade und die Einordnung und sowas. Also ich hatte das Gefühl, da sind die Gemüter nochmal anders hochgekocht in alle Richtungen, ne? Und ich glaube, die richtige Antwort über das Warum, die gibt es ja auch bis heute nicht, ne? Für immer nur weitere absurde Gerüchte.
Doch, das Ding ist halt, nee, es gibt zwei Sachen, die man nochmal erklären muss. Zum einen ist es so, dass ich muss mit niemandem kämpfen müssen, weil ich den Trade nicht so eingeordnet habe, wie eigentlich alle anderen auch, sondern ich habe mich halt dagegen verwahrt, auf den Trade zu reagieren. Und ich glaube, das liegt ein bisschen daran, dass Leute das stellenweise nicht so cool fanden, weil sie einfach nicht mehr ganz die Trennlinie hinbekommen zwischen Creators oder Kreatoren und Journalisten. Und als Journalist, ne, wenn ich sowas erlebe wie jetzt den Doncic-Trade und ich sehe die Reaktion und ich sehe vor allem natürlich die Frage, ey, warum haben die Mavs das gemacht? Das kann doch nicht sein, das macht doch keinen Sinn. Dann sehe ich es als meine Aufgabe an, zu erklären, warum die das gemacht haben. Habe ich auch gemacht. Habe gleichzeitig gesagt, der Trade war schlecht und es war keine gute Idee. Natürlich können sie den gewinnen, aber dann müssen sie Meister werden in den nächsten 2 Jahren. Das ist nicht so wahrscheinlich. Aber natürlich, heutzutage wünschen sich dann viele Leute, nur weil man eben auch sein Gesicht auf YouTube meinetwegen zeigt, dass man da rumbrüllt und irgendwie hier mit Sexpuppengesicht auf dem Thumbnail da ausrastet und so. Das überlasse ich dann lieber anderen. Das war ein Punkt. Der andere Punkt war, die Gründe sind genau die, die wir vermutet haben, auch die das beobachtet haben in den USA und ich halt auch. Und der Besitzer, ne, der Nachfolger von Mark Cuban, also Mark Cuban, der ehemalige Besitzer der Mavs, hatte ja vor 2 Jahren schon, glaube ich, seine ganzen, nicht alle, aber die meisten Anteile verkauft. Seit einem Jahr kann er auch dann nicht mehr das letzte Wort haben bei solchen Transfers wie jetzt. Und Patrick Dumont, das ist halt der Mann, der jetzt da die Entscheidung trifft, der hat nochmal im Interview jetzt ganz klar gesagt, ne, er ist aufgewachsen mit Superstars, die sich komplett, ne, in den Dienst der Sache stellen, ne, die an sich arbeiten, die 100% professionell sind. Er hat ein paar Namen genannt, unter anderem auch den Namen von Shaquille O'Neal, was natürlich nicht so passig ist, der war eher weniger professionell in vielerlei Hinsicht, auch wenn er natürlich am Ende oft abgeliefert hat. Hat Dirk Nowitzki gar nicht erwähnt, der ein absoluter Profi war, absolut an seinem Körper gearbeitet hat, immer 100% rausgeholt hat. Also eine ziemlich bittere Ansage, dass man ja schon Nowitzki vergisst als Mavs-Besitzer. Und dann eben auch noch sagt, der Doncic ist das ja alles nicht und deswegen mussten wir uns von ihm trennen. Das war schon auch eine gehörige Portion Nachtreten dabei. Aber das ist halt der Grund. Ne, das ist genau das, was wir auch letzte Woche besprochen haben. Er wollte halt seine besten Spieler nicht diese 350 Millionen Dollar geben, weil er gesagt hat, hey, nein, der hat jetzt bei uns zu viele Chancen ja ungenutzt gelassen, eben sich 100% professionell zu verhalten. Ob das jetzt die richtige Entscheidung ist oder nicht, ich denke nicht. Aber das war der Beweggrund, nicht irgendein Umzug. Er hat auch ganz klar gesagt, wir ziehen nicht nach Las Vegas, wir sind die Dallas Mavericks, wir bleiben in Dallas. Es war einfach, ne, eine Ansage von oben an den General Manager, hey, trade den bitte, such uns einen guten Deal. Das haben sie jetzt gemacht und adding insult to injury, wie die Amerikaner sagen, Anthony Davis feiert sein Debüt am Samstag für die Mavs, spielt unfassbar geil, liefert unfassbar ab in seinem ersten Auftritt. Und was passiert? Ohne Einwirkung des Gegners zerrt er sich oder reißt er sich so ein bisschen die Bauchmuskulatur vorne und fällt jetzt erstmal 4 Wochen wohl aus. Also richtig, richtig bitter für die Mavericks. Und jetzt gucken wir mal, wann Luca anfängt. Also heute, wir nehmen ja Montag auf, heute Nacht soll er zum ersten Mal spielen für die Lakers gegen Utah Jazz. Und dann gibt es ja auch bald schon das Duell mit Dallas. Mal schauen. Mir dünkt irgendwie, er legt da 77 Punkte auf, genau wie seine Trikotnummer.
Ja, du hast vollkommen recht. Und die Trennlinie müssen wir hier auch noch klar machen. Und natürlich auch ein klares Wort für das aussprechen, was du da in deiner Arbeit machst. Und ich habe dann immer wieder trotzdem viel Spaß daran, wie vor Ort die Creator dann auf Social Media rumbranden oder loslegen und die absurdesten Theorien aufstellen. Mal gucken, was dabei rauskommt. Einer hat aber auf jeden Fall innerhalb dieser ganzen Trade-Deadline sich klar und deutlich geäußert und gesagt hat, das ist Menschenhandel. Und es gibt Gerüchte ja, also eine dieser Wahnsinnstheorien und Gerüchten ist ja, dass da sehr viel Persönliches bei dem Doncic-Trade drinsteckt und gar nichts, was man journalistisch so sportlich beantworten kann. Weiß ich nicht, legen wir zur Seite. Fakt ist, Dennis Schröder sagt, das ist ja Menschenhandel, was hier passiert in der NBA. Und es ist so, es fühlte sich so an, als ob die Trade-Deadline gesagt hat, hold my beer, um dann an ihm ein Exempel zu statuieren. Denn, also ich frage für einen Freund, Stand jetzt ist er in Utah, ne? Nee, halt, Detroit. Nee, oder irgendwo dazwischen. Irgendwo. Wo sind seine Klamotten gerade eingelagert? Das ist die wichtigste Frage, die ich mir stelle.
Ja, in Detroit hat er ja auch heute Nacht schon gespielt. Also,
Machen wir mal witzig kaputt.
Ich will nicht zu lachen seit Luca Trade. Da ist zu viel Blödsinn da draußen unterwegs. Es gab ja auch so Meldungen, ja, der hört auf, Schröder geht in Rente und so. Das ist einfach alles verrückt. Bei ihm. Aber man muss doch ein bisschen erklären.
Ja, wollte ich gerade sagen, der Insight der Perversion eigentlich des Ganzen, ne?
Ja, muss ein bisschen erklären. Also er wurde ja vor ein paar Wochen, 6 Wochen, glaube ich, nach Golden State getradet, also nach San Francisco, weil die ihn unbedingt wollten. Also sie wollten ihn aus Brooklyn haben und haben gesagt, hey, wenn Steph Curry und Superstar auf der Bank sitzt, dann haben wir jetzt jemanden, ne, das sehen wir ja auch bei deutscher Nationalmannschaft, war in Brooklyn gesehen, der kann eine Truppe führen, der kann selber scoren, der kann Leute einsetzen. War auch eine super Entscheidung. Dann kommt er dahin. Außer Steph Curry gefühlt verletzen sich mehr oder weniger alle. Jonathan Kuminga, der Youngster, den sie da haben, der echt gut ist, ne, spielt nicht mit. Draymond Green fehlt zwischendurch. Und dann dümpeln die halt diesen 6 Wochen so rum. Und in der Franchise rumort es auch so ein bisschen, weil die sagen, ey, wir haben jetzt noch 2 Jahre, vielleicht 3 Jahre noch Steph Curry. Also was machen wir eigentlich? Wir müssen irgendwie gucken, dass wir irgendwie eine geile Truppe zusammenstellen, dass wir zumindest irgendwie kompetitiv sind im Westen. Und dann fangen die an zu überlegen. Und die haben ja auch im vergangenen Sommer, die haben mit Paul George gesprochen, die wollten LeBron James vergangenes Jahr zur Trade-Deadline holen. Und dann haben die jetzt versucht, eben nochmal das große Ding zu drehen, haben mit Miami und mit Phoenix drüber gesprochen, ob sie nicht vielleicht Kevin Durant holen können, dass Butler nach Phoenix geht, Durant geht nach Golden State. Waren die bereit, ein ganz, ganz großes Paket nach Phoenix zu schicken. Dann hat aber Durant gesagt, der hat noch ein Jahr Vertrag. Eigentlich hat er keinen, kann er nicht sagen, ich will da nicht hin, aber er hat dann gesagt, pass auf, also wenn ihr das macht, ich möchte eigentlich nicht nach Golden State. Und dann hat Golden State gesagt, na gut, dann das, wir wollen ja keine, also nicht Reisende sollen wir nicht aufhalten, sondern wir wollen ja keine unzufriedenen Spieler herholen. Und dann haben sie gesagt, nee, machen wir nicht. Dann war aber auch klar, dass Butler nicht nach Phoenix kommen kann. Dann haben sie mit Butler sich kurz geschossen und gefragt, sag mal, möchtest du hierher kommen? Und er hat gesagt, ne, wenn ihr meinen Vertrag verlängert, ja. Und dann gab es diesen Deal. Und dann gab es halt die Krux. Weil in der NBA ja ungefähr, ich vereinfache das jetzt, eben genauso viele Gehälter, wenn du jemanden tauschen willst, Spieler, rausschicken musst, wie du eben wieder zurücknimmst. War ja klar, die brauchen halt knapp 50 Millionen an Dollar, die rausgehen nach Miami oder sonst wohin, in so einem Mehrfachdeal, weil sie ja 50 Millionen zurückbekommen in Form von Jimmy Butler. Und da war es dann irgendwann einfach nur noch reine Mathematik. Also es war klar, sie wollen die jungen Spieler nicht verlieren, also kein Jonathan Kuminga, kein Brandon Podziemski. Und dann steht dann halt Dennis Schröder da mit 13 Millionen zu Buche und man merkt, fuck, wenn wir das hier passig machen wollen, dann müssen wir den wieder wegschicken. Und genauso ist es dann gekommen. Und er war da wirklich nicht irgendwie Opfer, weil er scheiße gespielt hat. Also es war einfach Opfer von der Mathematik. Es musste irgendwie passen auf diese 50 Millionen. Da musste er gehen. Und dann schicken die ihn nach Utah. Und dann musst du das erklären. Also so, dass wenn das dann jetzt vermeldet wird in der Presse, ist das noch nicht komplett durch der Transfer. Sondern dann liegt das mehr oder weniger bei der Liga. Die muss nochmal drüber gucken. Und sobald was nach draußen dringt, dann gibt es dann andere Teams, die vielleicht denken, oh, Moment mal, können wir noch mit einsteigen? Und in dem Fall war es dann so, dass Detroit gesagt hat, ey, wir brauchen noch einen Dribbler, wir brauchen noch einen Point Guard, der Schröder ist gut. Dann rufen die in Utah an und sagen, ey, sag mal, ihr braucht den doch gar nicht. Kommen wir irgendwie noch, können wir noch damit mit rein in den Deal? Und dann haben die nochmal verhandelt und so ist er dann im Endeffekt in Detroit gelandet, was für ihn gut ist, weil die brauchen wirklich jemanden wie ihn. Und so kann es dann manchmal gehen. Und deswegen wurde er jetzt eigentlich nur zweimal getradet, aber eigentlich sogar dreimal. Aber jetzt ist er wenigstens in einer guten Situation, wo er bis zum Ende der Saison einfach bei einem Team spielen kann, was wahrscheinlich mit Sicherheit die Playoffs erreicht. Und das ist wahrscheinlich der Best Case für ihn. Jetzt hoffen wir einfach, dass er da auch abliefert und dann im Sommer, wo dann auch immer, den nächsten Vertrag unterschreiben kann.
Ja, ey, also sachlich, sportlich eingeordnet und am Ende des Tages auch Teil der Geschichte, die man nun mal mitschreibt, wenn man Teil der NBA ist. Es war nur ziemlich absurd von außen betrachtet. So. Und ja. dass diese Zwischenstufen so sind, aber so nach 6 Wochen und dass dann aber auch irgendwie Jimmy Butler mehr wert ist als Dennis Schröder, ist eine harte, bittere Erkenntnis innerhalb des Systems. So, hast du aber seine Kritik vorher verstanden, die ihn ja quasi dann selber beinhart getroffen hat?
Also ich verstehe natürlich, wo er herkommt. Kann ja jeder auch direkt nachvollziehen. Wenn du morgens zur Arbeit kommst und Leute sagen, bei dir im Büro, pass auf, Nico, schön, dass du heute zur Arbeit gekommen bist, aber du kannst direkt die Koffer packen. Du musst morgen, jetzt gibt es die Juice nicht mehr, aber du musst morgen bei der Juice arbeiten. Dann würdest du auch sagen, oh, nach München, oh, also zu Alex Lacher und Co. Ja, okay, guter Typ, aber weiß ich jetzt nicht. Habe ich eigentlich keinen Bock drauf. Ich finde es eigentlich in Hamburg irgendwie ganz schön. Ich bin näher an Werder Bremen dran. Aber gut, dann muss ich da halt hin. Und dann musst du es der Family klar machen, musst organisieren, da runterzukommen, da eine neue Bude zu finden und so. Das gibt es ja auch in der richtigen Welt. Es gibt ja auch immer, ich wohne hier in Wolfsburg, gibt es genug Leute, die hier bei dem großen Arbeitgeber vor Ort auch manchmal versetzt werden, wo gesagt wird, hey, du bist außertariflich hier bezahlt, du arbeitest ab jetzt nicht mehr hier in Wolfsburg, du arbeitest in Mexiko oder so. Oder wenn du das nicht willst, klar, kannst du kündigen, aber das wäre schon schön, wenn du das jetzt machst. Und natürlich ist das bitter und das ist für jeden natürlich auch, ja, es ist kein Schicksalsschlag, aber es ist natürlich kacke, wenn du dann von mal solche Veränderungen hast. Bei ihm ist dann die Familie in New York geblieben. Was machst du mit denen dann und so? Das ist natürlich nicht schön. Auf der anderen Seite muss man ganz klar sagen, der Vergleich mit der Sklaverei, der gebietet sich natürlich nicht. Das ist natürlich eine ganz andere Nummer. Also Sklaven haben ja kein Geld gekriegt, dafür, was sie da gemacht haben. Er kriegt 13 Millionen. Jetzt kann man sich auch mit Geld nicht alles aufwiegen. Aber wenn du Vertrag unterschreibst in der NBA, unterschreibst du nicht bei den Brooklyn Nets. Unterschreibst bei der NBA und dann eben bist du eben bei der Franchise von der NBA in Brooklyn in dem Fall beschäftigt. Aber in den Verträgen ist das ja klar so geregelt, dass du deinen Arbeitsplatz eventuell innerhalb des Franchise-Systems ändern musst, wenn eben solche Trades passieren. Also wenn man unterschreibt, nimmt man das auch alles in Kauf. Und ich denke, wenn man über eine Änderung nachdenken könnte, wäre es vielleicht, dass man sagt, okay, also wenn ein Spieler schon in der Saison einmal getradet wurde, wie er jetzt, dass man ihm dann so ein Vetorecht für den Rest der Saison einräumt. Also wenn er jetzt getradet worden wäre nach Golden State und die wollen ihn weiterschicken, dass die ihn erstmal fragen müssen, ey, sag mal, willst du da hin? Und dann kann man noch überlegen, ob man das möchte oder nicht. Aber er muss auch sagen, dass das ihm widerfahren ist, das widerfährt ja wirklich nur eine Handvoll Spielern überhaupt in ihrer Karriere. Das sind Einzelfälle und wahrscheinlich muss man es unter dem ganzen, unter der ganzen Überschrift Schmerzensgeld dann abheften, denke ich.
Ja, Schmerzensgeld ist es nicht, was Jimmy Butler da eingesammelt hat. Auf eine gewisse Art und Weise hat er das vorher auch wirklich gekriegt. Jetzt ist er bei den Warriors und so weiter. Ich habe ja so einen kleinen Spleen für meinen Steph Curry, der mir ja quasi die NBA auch in den letzten 10 Jahren wieder ein bisschen zurückgebracht hat. Hat er jetzt nochmal den Big Fish an der Seite? Also ist da Zukunft zu sehen so? Was, wie weit bringt das die Warriors?
Ich denke, Golden State wollte einfach, haben wir eben schon angedeutet, aber die nächsten 2 Jahre hat, glaube ich, Curry noch Vertrag. Da wollten sie irgendwie gucken, okay, wir wollen irgendwie wettbewerbsfähig sein im Westen. Und mal gucken, was da noch passiert mit seinen Youngstern, ob die noch weiterentwickeln. Dafür brauchten sie aber so einen zweiten, sag ich mal, All-Star-würdigen Spieler. Jetzt ist natürlich Butler auch schon 36, aber es ist ja auch genau das Alter, in dem Curry ist. Sie wollten ja, wie gesagt, eigentlich Durant, der hatte keinen Bock. Jetzt kriegen sie Butler, der ist natürlich schlechter als Durant, aber trotzdem einer, das passt schon. Das passt schon zusammen. Sie haben ihn diese Saison und dann die nächsten beiden noch. Und jetzt kann man einfach in der Zeit sagen, okay, da sind die so gut, dass sie zumindest gefährlich sind. Es sind kein Meisterschaftsteam, das denke ich nicht. Also sei denn, was passiert jetzt im Sommer. Aber es ist ja erstmal okay. Ne? Also im letzten Jahr waren sie auch gerade mal im Play-In. Und von daher, das war schon ein Schritt nach vorne. Es war nicht der ganz, ganz große Wurf, weil Jimmy Butler eben auch nicht mehr der Jimmy Butler von vor 3, 4, 5 Jahren ist. Aber sie sind besser geworden. Und das ist alles, was erstmal zählt. Ich freue mich auch, der erste Auftritt war auch schon echt vielversprechend, aber nochmal, es ist eben keine Mannschaft, wo wir damit rechnen sollten, dass die Ende Mai, Anfang Juni, also Conference Finals oder Finals spielen, ehrlich gesagt.
Aber ist das Ganze dann nicht dadurch auch irgendwie so ein bisschen, also das ist doch da eigentlich eine Fehlentscheidung, oder? Weil das klingt so wie verzweifelt, wir sehen da drin ja, also die machen das doch, weil sie nochmal Meister werden wollen.
Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, die machen das, weil sie sagen, hey, ohne Butler haben wir gar keine Chance. Mit Butler haben wir eventuell eine Chance, wenn, wie gesagt, sich ein Jonathan Kuminga nochmal steigert, wenn Podziemski nochmal steigert. Das sind diese beiden Youngster, auf die sich halt viel konzentriert. Aber selbst wenn die sich nicht 100%ig steigern, hat man natürlich dann die Option in der nächsten Transferperiode, also dann nach der Saison, zu sagen, hey, wir haben diese beiden Youngster, finden noch 1, 2 Profis bestimmt bei uns im Kader, die noch Geld verdienen. Können wir die vielleicht noch eintauschen gegen einen anderen Star? Weißt du, was ich meine? Und dann kann man vielleicht so noch hinkriegen. Aber am Ende des Tages ist es halt so, die hätten jetzt auch nicht sagen können, okay, also selbst mit Butler sind wir kein Meisterschaftsfavorit. Dann lassen sie den Laden hier einreißen, weil das tust natürlich Steph Curry nicht an. Steph Curry abzugeben, zu traden, glaube ich, da bringen sie sich auch nicht zu durch. Und dann ist das eben dieses, komm, wir machen es noch 2 Jahre, wir gucken, was geht, wir holen das Maximale raus. Selbst wenn es nur sich erst 2 Runden Playoffs sind, ist auch okay. Finde ich eigentlich keinen uncoolen Ansatz. Es muss nicht immer nur entweder sich First Pick in der Draft oder halt Meister sein. Und wenn das jetzt ein würdiger Abschied ist, dann oder ein würdiges Ende der Curry-Ära, mir ein paar geile Spiele sehen von ihm und von Butler, dann hat das auch was für sich.
Ja, okay, nehme ich so mit. Stichwort San Francisco, jetzt kommt das ja wirklich, liegt das vor uns, was du ja hier schon oft genug betont hast, jetzt dich nicht besonders vom unterm Ofen erholt. Trotzdem müssen wir der journalistischen Pflicht nachgehen, mein lieber Dre. Es ist das All-Star-Weekend in San Francisco. Es ist am nächsten Wochenende, immer eine Woche nach dem Super Bowl. Was müssen wir noch wissen oder klären vorher?
Also ich weiß ich ehrlich gesagt nicht. Nix. Also ich werde es nicht gucken. Also das kann ich jetzt schon sagen. Ich bin irgendwie schon interessiert dran, ob es gut wird oder nicht. Es ist ja so, dass hier die 3 Jungs von TNT oder 3 der 4 Jungs, also Shaquille O'Neal, Charles Barkley und Kenny Smith, sind ja quasi, haben die Teams jetzt gewählt. Das ist natürlich irgendwie schon witzig und cool. Dann kommt ja noch der Sieger des Rising Stars Contests dazu, also die Youngster. Dann hast du deine 4 Mannschaften, dann spielen 2 Halbfinale und ein Finale. Ich werde mich trotzdem nicht durchringen, da die Nacht von Sonntag auf Montag durchzumachen. Ich werde auch den Dunk-Contest nicht gucken dieses Jahr. Das ist für mich einfach, dass ich sage, okay, das ist jetzt auch mal eine Nacht, gerade nach der Trade-Deadline, mal ein Wochenende, wo ich sage, komm, jetzt machen wir den Laden mal dicht, werde diese Woche auch nur einen Podcast machen, außerdem hier. Und danach kann man dann mit Vollgas in den Rest der Saison starten, weil ich habe einfach keine Hoffnung, dass es besser wird als die letzten paar Jahre. Und ich lasse mich da gerne eines Gegenteils überzeugen, aber weißt du, mir wurde wehgetan, mehrfach. Ja, und irgendwann darf man einfach mit der Hand nicht mehr auf die Herdplatte fassen, auch wenn das, wenn man es gerne möchte. Und dann sage ich jetzt so, nee, ich schlafe.
Aber ich muss dir auch gestehen, dass mich da relativ wenig so auf dem Papier hervorholt. Ich habe sie ja schon gesagt, ich würde gerne mit dir das gemeinsam, um dir den Burgfrieden mit dem Format nochmal zu holen, dass wir uns das mal auf die Fahne schreiben, dass wir es wirklich schaffen, die nächsten ein, zwei Jahre da mal. Vielleicht ist ein Reiseanbieter ein guter Ansprechpartner dafür, um dann ein paar Kids zu bauen oder so, dass wir auf jeden Fall mal gemeinsam nochmal das hinbekommen. Ich zum ersten Mal und du dann wirklich offiziell zum letzten Mal siehst, dann machen wir einen Haken und da reden wir auch nicht drüber. Glaubst du aber, dass das trotzdem medial wieder einen Impact haben wird? Also werden die Leute drüber sprechen?
In den letzten Jahren, muss man sagen, haben sie immer nur aus den falschen Gründen darüber gesprochen. Dass es jetzt aus den richtigen Gründen ist, weiß ich nicht. Also ich glaube schon, dass natürlich in den USA viele dieses neue Format kritisch beäugen werden. Und sollte es so sein, dass jetzt wieder erwarten, da auf einmal voller Druck hinter ist, dann ist es vielleicht auch was, wo man direkt sagt, ach, guck mal hier, das ist was für die Zukunft. Ja, aber alles in allem, da auch die anderen Tage eigentlich gleich geblieben sind, der Impact, den wir sehen werden, das ist immer der gleiche. Also, sie werden bei Highlights zusammenschneiden, die werden das irgendwie in sozialen Medien als das große Top-Event verkaufen. Aber jeder, der wahrscheinlich länger dabei war und das länger Zeit sich angeguckt hat, weiß, dass es einfach, dass das eben nicht cool war. So, aber das war die letzten Jahre auch schon so. Also ich kann mich nicht erinnern. Ich meine, gut, es gab vor ein paar Jahren mal ein Spiel, wo es mega knapp war, wo es am Ende auch cool war. Aber wie gesagt, das ist alles übertüncht worden in den letzten Jahren einfach von diesen wirklich, wirklich unwürdigen Darbietungen. Und ich bin da verbittert, muss ich sagen, ein verbitterter alter Mann, was das angeht. Von daher frage mich gerne nächste Woche, ob das irgendwie cool war, nachdem ich mir Highlights angeschaut habe. Aber ich habe wirklich keine Hoffnung.
Ja, wir werden auf jeden Fall auch in die Produktion 16 trotzdem kurz nachfragen, wie war das Wochenende denn? Was hast du davon mitbekommen? Was mir auffällt, ist, wir haben dann jetzt hier schon 5 von 6 Fragen, die wir mal machen. Über Triple Double und wir haben noch nicht einmal über das aktuelle Spielgeschehen gesprochen. Liegt das daran, dass es gerade egal ist?
Nee, also wir hatten, das Schöne ist ja, dass die Trade Deadline eigentlich immer auch, sag ich mal, so eine Wasserscheide ist, dass man weiß, okay, dahinter haben wir dann auch so ein bisschen Buyout. Das fängt jetzt ja gerade schon an, so jemand wie Ben Simmons wurde aus dem Vertrag rausgekauft. Und dann ja, wird das noch eine Woche ungefähr dauern, denke ich mal anderthalb, bis dann alle Veteranen untergekommen sind, ne, die irgendwie sich jetzt dann halt da haben freikaufen lassen. Und dann können wir endlich darüber reden, was auf dem Feld passiert. Da freue ich mich eigentlich jedes Jahr drauf, weil das so ein bisschen einfach zu kurz kommt, finde ich, in dieser Zeit. Und das ist einfach sehr schade, weil man merkt das ja auch, ich meine, ich merke das auch mit meinem Content und so, dass sobald dann halt, also wenn jetzt die Trade Deadline ist, ist es einfach Wahnsinn. Letzte Woche gestreamt, da waren zwischendurch 1500 Leute irgendwie im Stream, wo sonst sich da wie 200 hin verirren. So, und das ist einfach, da konzentriert sich alles drauf, weil da jeder irgendwie in Zeiten von Fantasy Basketball und Kickbase und so da einfach Bock drauf hat. So, und diese Zahlen erreichst du aber nie mit dem, was auf dem Feld passiert. Und das ist einfach ziemlich, ziemlich schade, wenn ich ehrlich bin. Und man muss einfach dann sagen, ich bin dann froh, wenn wir über das Basketballerische jetzt sprechen können, wenn alle Wechselsachen weggeschoben sind bis in Sommer. Und von daher finde ich die nächsten Wochen, das wird jetzt, glaube ich, sehr cool Richtung Playoffs hin, dass man da einfach jetzt ganz entspannt sich darauf konzentrieren kann, ehrlich.
Ich bin ja auch deshalb hier mit diesem Format auf dich zugekommen und wollte das durchziehen, um genau das einmal an Herz und Nieren für jedermann zu prüfen. Und ich merke auch schon, dass gerade so, das natürlich vielleicht auch durch andere Sporteinflüsse, und da ist der Super Bowl und sind die Playoffs auf jeden Fall Thema, ist dann nochmal ein bisschen schwieriger, es zu greifen. Deswegen ist der Break auch richtig gesetzt, Trade-Light dann richtig gesetzt. Das heißt, du hast jetzt eine Woche dich zu sortieren, kannst jetzt ein paar Leuten beim Spaß machen zugucken und dann wird's ernst. So, das finde ich halt schon ganz spannend da dran. Und dann werden wir mal sehen, wie das die nächsten Wochen sich abbilden wird. Wir suchen jede Woche aber einen Player of the Week und den will ich von dir haben.
Ja, ich glaube, das muss diese Woche aus deutscher Sicht einfach Daniel Theis sein. Wir wissen noch nicht, wo er landet. Es gab jetzt widersprüchliche Meldungen. Viele haben ihn jetzt schon in Mailand verortet, in der Euroleague. Er wurde getradet auch. Oklahoma City wurde dann rausgekauft aus seinem Vertrag. Es gibt aber auch Stimmen, die ihn bei den Lakers sehen. Und das ist sogar was, wo ich denke, ja, das würde auch Sinn machen, weil er einfach jedem helfen kann. Er kann jedem Euroleague helfen, jedem Euroleague-Team helfen. Panathinaikos Athen wird er auch öfter mal genannt, aber Mailand war wirklich das, was mir reingespült wurde, auch so ein bisschen als Info. Die Frage ist halt, was will er selber? Ne, was kommt für Angebote rein? Im Endeffekt wissen das ja nur er und sein Agent jetzt. Und dann auch er hat eine junge Familie, da muss man sich entscheiden, wo will man dann hin. Problem ist halt so ein bisschen, glaube ich, wenn man einmal aus der NBA raus ist und der ist ja auch schon Ü30, ist es mitunter relativ schwer, wieder zurückzukommen, weil man dann so ein bisschen vom Radar ist, auch wenn man schon Ewigkeiten da war. Von daher bin ich mal gespannt, wie er sich entscheidet. Und ich weiß gar nicht, was ich da jetzt hoffe. Ich hoffe aber, dass er einen Verein findet, wo er einfach Basketball spielen kann und wo er zeigen kann, dass er einfach ein wertvoller Spieler ist. Und ob das in der NBA ist oder Euroleague, ist eigentlich dann auch hinten raus auch egal. Aber vielleicht kann man sicher jetzt so ein Throwback Daniel Theis Jersey oder einfach ein Daniel Theis Nationalmannschaftstrikot ziehen, dann ist man auf der sicheren Seite, die werden ihn nicht traden.
Ja. Lakers Idee mag ich. Das hätte irgendwie bei dem ganzen Wahnsinn, der passiert ist, auch noch eine lustige Note, wenn er es dann da wieder schaffen würde, auch in den Playoffs noch vielleicht so eine Rolle zu spielen, mit dabei zu sein. So oder so, Deutschland ist immer noch viel zu früh für solche Gedanken, ne, oder? Also wenn, dann wäre es ja wahrscheinlich eh nur Bayern, wo sowas mal in Erwägung gezogen werden könnte, aber das ist noch, da ist er noch leistungstechnisch zu weit von entfernt, ne?
Ich denke aber, dass Bayern auch, die haben ihren Kader. Ich glaube, die haben, glaube ich, keine Planstelle frei. Es ist ja so in der Euroleague. Du brauchst ja auch ein bisschen Geld für jemanden wie Daniel Theis und ob das noch irgendwie rumliegen hast, ob du überhaupt die Minuten hast. Und ich glaube, sagt Bayern, das läuft so gut bei denen. Die schicken sich ja sogar an, vielleicht, also sich sicher für die Playoffs zu qualifizieren und Platz, die haben Chance auf Platz 3 noch in der Euroleague. Und da denke ich, wäre er jetzt eine vielleicht sogar auch zu große Verpflichtung. Aber ich meine, Gordon Herbert ist der ehemalige Bundestrainer, ist natürlich Coach der Bayern. Aber ich glaube, ich sage nicht, obwohl ich natürlich jetzt nicht ganz so drin bin bei denen, aber ich glaube nicht, dass die eine Planstelle frei haben für Daniel Theis derzeit.
Gucken. Wir werden es hier beobachten. Und dir bei der Arbeit zu gucken, wahrscheinlich wieder nächste Woche, ne? Oder?
Also, nee, nächste Woche
ich
nichts.
Ich will ja immer also Highlights haben.
Aber Weekend bin ich raus. Da wird kommentiert, stimmt, wird ohne Experte kommentiert.
Und aber ich gehe auch davon aus, wollte ich sagen, ich gehe davon aus, dass du auch die Anfrage gestellt bekommen und hast gesagt, nee, den Scheiß mache ich nicht.
Nö, sonst hätte ich das gemacht. Ich fand das eigentlich als Kommentator immer ganz interessant, weil du einfach dich auch nicht darauf vorbereiten musst. Sondern gehst du hin, bullshittest dich da so ein bisschen durch und machst ein paar coole Sprüche und dann ist der Abend auch gelaufen dann. Das habe ich gerne gemacht früher. Aber nee, das macht ein Kollege, ich weiß gar nicht, welcher Kollege das macht. Und dann die Woche drauf geht es für mich ja dann schon nach Florida. Von daher, nee, mir ist Finish von der Jordan-Ausgabe angesagt, vom God Next Magazine. Und das jetzt volle Kraft voraus, was das angeht.
Sind noch Spiele vor wann ist außer heute noch was, ne? Und wann ist das wahrscheinlich auch bald vorbei, ne?
Die spielen noch bis Freitag. Also da sind ja noch ein paar gute Spiele auch noch unterwegs. Also ja. Nee, die Woche wird noch Vollgas geben, wenn die Woche drauf ist, dann quasi frei.
Dann bin ich mal gespannt, worüber wir beide uns nächste Woche unterhalten können. Wir gucken uns das All-Star-Weekend in allen Details an, oder auch nicht. Das findet ihr alles raus, wenn es wieder heißt Triple-Double. Bis dahin, Dre, danke für die Zeit. Danke euch da draußen fürs Zuhören.